Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Corona-Lage in Deutschland. Die Zahlen sind weiter hoch, während US-Präsident Trump die Auslieferung eines Impfstoffes ankündigt. Im Präsidentschaftswahlkampf allerdings, da holt Herausforderer Biden 306 Stimmen der Wahlmänner. Für Trump bleiben damit 232. Am 13. November, da gedenkt Frankreich der Anschläge vor 5 Jahren. Und wir fragen den Extremismusforscher Mücke, wie kann die Radikalisierung gestoppt werden? Und der britische Regierungsberater und Brexit-Befürworter Cummings, der hat seine Sachen gepackt. Das Coronavirus breitet sich weiter aus unter uns. Noch also haben die beschlossenen Beschränkungen unserer Kontakte von Anfang des Monats noch nichts gebracht. Denn die Zahl der neu ermittelten positiven Tests ist auf 23.542 seit gestern gestiegen. Wir dürfen also auf morgen früh gespannt sein, wie die Zahlen dann aussehen werden. Ob es eine fröhliche Weihnachtszeit wie sonst geben wird, das steht dahin. Die Kanzlerin hat ja schon mal vorgebaut, Lockerungen bei diesen Zahlen seien nicht so ganz realistisch. Also stellen wir uns auf weitere Wochen im sogenannten Lockdown ein. Und damit das wirtschaftlich einigermaßen glimpflich abläuft, hat der Finanzminister nochmal die Schatulle aufgemacht. Claudia van Lack berichtet.
Hotelbesitzerinnen, Kinobetreiber, Theaterregisseurinnen, Gastronomen. Wer im Lockdown sitzt, auf schnelle Lockerungen hofft und auf das Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs am Montag setzt, der oder die wird schon heute enttäuscht. Regierungssprecher Steffen Seibert verweist auf die aktuellen Covid-19-Zahlen.
Vor dem Hintergrund werden Bund und Länder darüber sprechen, wie sie die Lage einschätzen und wie sie weiter vorgehen wollen. Und für die Bundesregierung kann ich sagen, dass bei diesem Stand der Dinge für Montag jedenfalls keine Lockerungen von Einschränkungen zu erwarten sind. Die kann es noch nicht geben.
Lockerungen hatte FDP-Chef Christian Lindner am Morgen in der ARD gefordert. Ähnlich Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann in diesem Programm. Er plädierte dafür, die Gastronomie in den Innenstädten zeitnah wieder zu öffnen. Die Läden in den Zentren stünden vor dem Aus, weil Cafés und Restaurants in den Fußgängerzonen geschlossen seien. Gleichzeitig dämpfte er Erwartungen der Wirtschaft auf weitere große staatliche Hilfspakete.
Die Bazooka-Politik muss jetzt vorbei sein. Wir müssen es zielgerichtet machen. Wir können nicht, um es ganz konkret zu machen, wie jetzt im November, Umsätze ausgleichen, damit künstlich eine Wirtschaft beatmet. Das wird auf Dauer nicht funktionieren.
Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios legt die Bundesregierung zunächst nach bei den Hilfen. Die besonders getroffene Kulturbranche soll stärker als bislang profitieren. Solo-Selbstständige sollen einen einmaligen Zuschuss von bis zu 5.000 Euro erhalten. Das Robert-Koch-Institut hatte heute einen neuen Höchstwert an Corona-Neuinfektionen gemeldet. 23.542 lautet die exakte Zahl. Das heißt, die Kurve steigt weiter leicht an, allerdings nicht exponentiell. Angesichts dieser Lage fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seine Länderkollegen und den Bund auf, konsequent, nachhaltig und langfristig zu agieren. Die Gesundheitsämter müssten wieder in die Lage versetzt werden, die Infektionsketten nachzuvollziehen, sagte der CSU-Politiker im ZDF.
Für Lockerungen ist jetzt überhaupt kein Anlass. Es wäre ein schwerer Fehler, das zu machen. Ich denke, das ist auch nicht die letzte Ministerpräsidentenkonferenz im November sein wird. Im Endeffekt müssen wir einen Zwischenstand definieren. Wir müssen uns nochmal auf ein Verfahren einigen, wie wir Ende des Monats umgehen. Und dann müssen wir entscheiden, bleibt der Lockdown, wird er vielleicht verlängert, kann wieder geöffnet werden, wo.
Über Rolle und Verantwortung von Medien und Wissenschaft in der Pandemie diskutierte heute unter anderem der Chefvirologe der Charité Christian Drosten. Bei der Deutschlandfunk-Konferenz Formate des Politischen in Berlin kritisierte er, die Medien hätten zu Beginn der Pandemie zu spät reagiert und der Wissenschaft zu wenig Beachtung geschenkt.
Es war eigentlich klar, als die Münchner Patienten da waren, die Webasto-Patienten, das war ja so 20. Januar rum, dass das kommen wird, das Virus. Da war für mich eigentlich die Zeit des Rätselratens vorbei, also ob das jetzt so eine Situation ist, wo man einzelne importierte Fälle haben wird oder ob es eine Pandemie wird. Da war es klar, es wird eine Pandemie.
Die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bewerten die Deutschen nicht einheitlich. Nur eine knappe Mehrheit geht davon aus, dass durch den Teil-Lockdown der Anstieg der Infektionszahlen wirksam begrenzt wird. Ein Viertel befürwortet weitergehende Maßnahmen, so das aktuelle ZDF-Politbarometer.
Und bei Claudia van Lack, da klang es gerade bereits an, der Bund will ja den Kulturschaffenden in der Corona-Zeit unter die Arme greifen. Was genau geplant ist und wie es bezahlt wird, das hat Theo Gerst zusammengetragen.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte das Problem bei den Corona-Hilfen schon vor Tagen plastisch auf den Punkt gebracht. Wer Corona-bedingt nicht mehr arbeiten kann, dann aber, wie es Altmaier ausdrückte, nur seine Trompete im Schrank aufbewahrt, sonst aber keine Kosten geltend machen kann, ging bei den Corona-Hilfen bislang leer aus. Dieses Problem ist ab Dezember zumindest gelindert. Denn Soloselbstständige und da vor allem die Betroffenen aus dem Kunst- und Kulturbereich, die kaum Betriebskosten etwa für ein Büro absetzen können, bekommen jetzt eine sogenannte Neustarthilfe. Es ist eine Einmalzahlung von maximal 5.000 Euro und sie wird gezahlt für den Zeitraum 1. Dezember bis Ende Juni nächsten Jahres. Die Hilfe ist ein Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Sie wird zudem als Vorschuss ausgezahlt, also auch dann, wenn die Umsatz- und Verdienstausfälle bis Ende Juni nächsten Jahres noch gar nicht feststehen. Und die Neustarthilfe wird auch nicht auf die Grundsicherung und ähnliche Leistungen angerechnet, betont Finanzminister Olaf Scholz in der ARD.
Es ist ganz wichtig, dass wir hier eine großzügige Lösung wählen, die wir im Rahmen des europäischen Rechts möglich machen können. Und viele haben sich darüber beklagt, dass sie ihre Kosten gar nicht real abrechnen können, dass sie das nicht präzise beschreiben können. Und deshalb haben wir eine Pauschallösung hier in den Blick genommen. Das soll helfen.
Der Wermutstropfen dabei? Anträge auf die Neustarthilfe können erst in einigen Wochen gestellt werden, weil erst noch die nötigen technischen Programmierungen vorgenommen und die Abläufe mit den Ländern abgestimmt werden müssen. Die Neustarthilfe für Kulturschaffende ist Teil der sogenannten Überbrückungshilfen 3, auf die sich der Finanz- und der Wirtschaftsminister ebenfalls geeinigt haben. Die bisherigen Hilfen für Unternehmen laufen nur noch bis Ende des Jahres. Nun wird das Ganze bis Ende Juni nächsten Jahres verlängert und ausgeweitet. Unternehmen, Selbstständige oder Freiberufler konnten bislang maximal 50.000 Euro pro Monat zur Abdeckung laufender Kosten wie Mieten, Pachten oder Leasingraten bekommen. Ab Januar können künftig bis zu 200.000 Euro im Monat gezahlt werden. Abgedeckt werden dann auch Ausgaben für Instandhaltung, Modernisierungen oder Abschreibungen. Nachgebessert wird auch bei den Novemberhilfen für diesen Monat. Die wichtigste Verbesserung betrifft Unternehmen, die vom aktuellen Lockdown quasi in der dritten Reihe betroffen sind. Ein typisches Beispiel ist der Caterer, der nicht direkt von einer Messegesellschaft, sondern von einer Veranstaltungsagentur beauftragt wird. Wenn dann, wie derzeit, die Messegesellschaft keine Messen mehr abhalten kann, konnte bislang nur die Veranstaltungsagentur Hilfen beantragen. Künftig gilt das auch für die nachgelagerten Auftragsnehmer in der dritten Reihe, sofern auch sie Umsatzeinbrüche von mindestens 80% haben.
Theo Gerst berichtete. Ob US-Präsident Trump im Januar noch Präsident sein wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Dennoch gab er sich am Abend noch einmal als großer Macher. Er kündigte an, in der Corona-Pandemie die Verteilung eines Impfstoffes zu organisieren. Er nennt es Operation Warp Speed. Unterdessen hat Herausforderer Joe Biden nun auch die Wahlmänner im Bundesstaat Arizona gewonnen. Und damit stehen ihm im Wahlkollegium 306 Stimmen zu, eine klare Mehrheit. Markus Pindor berichtet.
Dass Joe Biden diese Wahl gewonnen hat, daran besteht kein Zweifel mehr. Die Projektionen von CNN, ABC und NBC sehen Biden als Wahlsieger in Arizona und in Georgia. Damit hat der ehemalige Vizepräsident Obamas 306 Stimmen im Gremium der Wahlleute. 270 sind für den Sieg nötig. Donald Trump kommt auf 232 Stimmen. Selbst wenn wieder jede Erfahrung der Bundesstaat Georgia nach der dortigen Neuauszählung an den jetzigen Präsidenten gehen würde, würde Biden klar die Wahl gewinnen. Trump erkennt seine Niederlage immer noch nicht an. Zum ersten Mal seit 8 Tagen sprach Trump jetzt direkt zu den Amerikanern. Aber es ging nicht um die Wahl, sondern um den Corona-Impfstoff, dessen Entwicklung Trump als seine Leistung darstellte.
single greatest mobilization.
Wir haben die größte Mobilisierung in der US-Geschichte geschafft, um Arzneien und Impfstoffe herzustellen. Und das in einem Ausmaß, das nie zuvor jemand gesehen hat. Die amerikanische Firma Pfizer hatte zwar im Vorfeld einen Vertrag mit der US-Regierung über die Lieferung eines eventuellen Impfstoffes abgeschlossen, aber keine finanzielle Unterstützung bei dessen Entwicklung erhalten. Unterdessen fuhr das Heimatschutzministerium dem Präsidenten in die Parade. Die Präsidentschaftswahlen 2020 seien die sichersten in der amerikanischen Geschichte gewesen, hieß es in einer Mitteilung der zuständigen Stabsstelle für Wahlsicherheit. Es gebe keine Belege dafür, dass die Wahlinfrastruktur in den Bundesstaaten zum Verlust oder zur Änderung von Wählerstimmen geführt habe. Dass sein eigenes Ministerium der Narrative des Präsidenten widerspricht, der zufolge die Wahlen manipuliert gewesen seien, dürfte Donald Trump weiter erzürnt haben. Sein Amtsvorgänger Barack Obama sieht das Problem nicht beim Wahlvorgang, sondern beim derzeitigen Präsidenten. Diese Vorwürfe haben zumindest zum Teil ihren Grund darin, dass der Präsident es nicht mag zu verlieren und nie zugibt, verloren zu haben. Mich beunruhigt aber mehr, dass andere Republikaner, die es besser wissen, trotzdem dem Präsidenten den Rücken stärken. Das ist ein weiterer Schritt nicht nur zur Delegitimierung der Biden-Regierung, sondern der Demokratie im Allgemeinen. Und das ist ein gefährlicher Weg. Mittlerweile zeigen sich Risse in der Phalanx der Trump-Unterstützer. Trumps Anwaltskanzlei in Pennsylvania hat ihr Mandat wegen der Aussichtslosigkeit der juristischen Klagen niedergelegt. Immer mehr Senatoren fordern, dass Joe Biden jetzt endlich die Sicherheitsbriefings der Geheimdienste bekommen müsse. Bei diesen Statements ist dann immer von den Erfordernissen der nationalen Sicherheit die Rede, ohne dass Biden als President-elect, als der gewählte Präsident, angesprochen wird. Die Verweigerungshaltung Trumps gefährdet den Prozess der Amtsübergabe. Auch wenn Bidens designierter Stabschef Ron Klain betont, Biden sei im Moment nicht unbedingt darauf angewiesen. Bis jetzt behindert uns das relativ wenig. Wir haben die Covid-Taskforce aufgebaut, wir bauen unseren Personalstamm auf, wir arbeiten an unseren politischen Lösungen. Wir arbeiten effektiv und kommen voran. Aber immer mehr wird die unvernünftige Haltung der Regierungsbehörden, die Wahl Joe Bidens nicht anzuerkennen, eine Wirkung auf die Übergabe haben. Die amerikanischen Behörden müssen bald die Impfkampagne für das kommende Frühjahr planen. Dass der neue Präsident und seine Berater an diesen Planungen nicht beteiligt werden, ist problematisch. Das Weiße Haus verweigert jegliche Führung in der Corona-Krise. Dutzende von Trumps Sicherheitsbeamten sind Corona-positiv getestet. Wahrscheinlich haben sie sich auf den Wahlkampf-Großkundgebungen infiziert, auf denen nicht auf Corona-Schutz geachtet wurde. Von Trumps Corona-Krisenstab ist seit Wochen nichts zu hören. Unterdessen greift die Pandemie auch in den USA immer weiter um sich. Täglich gibt es über 150.000 bestätigte Neuinfektionen und knapp 1.500 Tote. Über 240.000 Amerikaner sind Covid-19 bereits zum Opfer gefallen. Experten befürchten, dass die Opferzahl bis zum kommenden Frühjahr auf über 400.000 steigen könnte.
US-Präsident Trump lobt sich in der Corona-Krisenpolitik, soweit Markus Pindor aus Washington. Frau Dr. Franziska Giffey, das war einmal. Die Bundesfamilienministerin von der SPD hat heute entschieden, sich nicht mehr so nennen zu lassen. Denn der Vorwurf steht im Raum, sie habe bei der Verfassung ihrer Doktorarbeit abgeschrieben, ohne genau zu bezeichnen, woher sie die Zeilen hat und von wem. Die Freie Universität Berlin hatte ihr dafür bereits eine Rüge ausgesprochen. So hätte sie eigentlich den Titel behalten können, aber die Uni hat sich nun gemeldet mit der Information, dieses Verfahren werde noch einmal überprüft. Franziska Giffey ohne Titel, Frank Capellan berichtet.
Franziska Giffey zieht die Notbremse. Noch einmal will sich die Sozialdemokratin offenbar ihre Karriereplanung nicht kaputt machen lassen. Per Schreiben an die Freie Universität Berlin kündigt die Familienministerin heute an, ihren Doktortitel ruhen zu lassen. Am 27. November will sich die 42-Jährige zur neuen SPD-Chefin von Berlin wählen lassen und im kommenden Jahr Michael Müller im Amt des regierenden Bürgermeisters beerben. Jetzt kündigt sie die Flucht nach vorn an. Giffey belässt es bei einer schriftlichen Erklärung.
Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel. Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in diesem akademischen Grad begründet. Ich möchte mich an meinem Engagement für die Bürgerinnen und Bürger messen lassen. Gerade jetzt, in der schwersten Krise, die unser Land seit Jahrzehnten getroffen hat, Menschen mit den für sie wichtigen und existenziellen Fragen des Lebens unterstützen.
Geradezu trotzig reagiert die Ministerin auf die Ankündigung der Universität, das vor einem Jahr mit einer Rüge beendete Plagiatsverfahren neu aufrollen zu wollen. Tatsächlich stellt sich die Frage, warum die Prüfung plötzlich nicht mehr gelten soll. Angeblich war das Gremium ausschließlich mit Personen besetzt, die Verbindungen zur Doktormutter Giffeys hatten. Sie selbst ließ über ihren Anwalt gestern noch mitteilen, dass sie ihren Titel für eine Privatsache halte und sich deshalb weigere, ihre Stellungnahme zu den Plagiatsvorwürfen öffentlich zu machen. Als sie von der Neuauflage des Prüfverfahrens erfuhr, reagierte sie kurz angebunden.
Für mich ist das Thema mit dem Abschluss des Verfahrens abgeschlossen. Es gibt gar keinen neuen Sachstand. Wenn jetzt nochmal von anderer Seite versucht wird, dort zu prüfen, dann ist das Sache der Universität.
Mehrere Experten äußern inzwischen Zweifel daran, dass die Prüfer sauber gearbeitet haben. Eine Rüge sei nur in einem minderschweren Fall zu rechtfertigen, meint Staatsrechtler Ulrich Battis. Davon aber kann keine Rede sein, betont der Bonner Wissenschaftsjurist Klaus Gerditz gegenüber dem Deutschlandfunk. Denn schließlich sei in nicht weniger als 27 Fällen nachgewiesen worden, dass Giffey geklaut und entsprechende Zitate nicht kenntlich gemacht habe.
Wenn also ein Täuschungsmuster sich systematisch durch die Arbeit zieht, sagt das Bundesverwaltungsgericht, Doktorgrad ist grundsätzlich zu entziehen.
Giffey hingegen zitiert heute aus dem Prüfbericht der Universität vom Oktober 2019. Darin sei ihr bestätigt worden, dass eine Übernahme größerer Textteile nicht nachgewiesen werden konnte und dass trotz aller Mängel der Arbeit nicht in Rede stehe, dass es sich um eine eigenständige wissenschaftliche Leistung handele.
Ich habe noch einmal bekräftigt, dass ich diese Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst habe. Die Universität hat mir im letzten Jahr mitgeteilt, dass eine Entziehung des Doktorgrades nicht als verhältnismäßig bewertet wird. Ich habe auf diesen Entschluss vertraut.
Soweit die Begründung von Franziska Giffey, die heute auf ihren Doktortitel verzichtet hat. Soweit Bericht von Frank Capellan. Viele werden sich erinnern an den 13. November 2015. Die deutsche Fußballnationalmannschaft tritt in Paris gegen Frankreich an und gegen 20:45 abends ist ein Knall zu hören. Und was die Zuschauer im Stadion und auch an den Fernsehgeräten erst spät erfuhren, es war die Bombe eines Selbstmordattentäters vor dem Eingang zum Stade de France. Der Beginn einer nie dagewesenen Anschlagsserie in der französischen Hauptstadt. 130 Menschen werden dabei ermordet an einem einzigen Abend. Jürgen König berichtet über die Gedenkveranstaltungen heute, 5 Jahre danach.
In den vergangenen Jahren hatten sehr viele Menschen öffentlich der Opfer der Anschläge vom November 2015 gedacht, mit Staatspräsident Macron an der Spitze. Jetzt, zum 5. Jahrestag, fand das öffentliche Gedenken nur im kleinsten Kreise statt. Aufgrund der in Frankreich Corona-bedingt geltenden Ausgangsbeschränkungen wurde die Öffentlichkeit von den Gedenkveranstaltungen ausgeschlossen.
Nous sommes réunis ce matin en mémoire des victimes de l'attentat commis en ce même lieu le vendredi 13 novembre 2015.
Wir sind hier zusammengekommen zur Erinnerung an die Opfer der Attentate vom 13. November 2015. Während des gesamten Vormittags legten Premierminister Jean Castex, Innenminister Gérald Darmanin und Justizminister Éric Dupond-Moretti an allen Anschlagsorten Kränze nieder. Begleitet wurden sie lediglich von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, 2 Sprechern der Opferverbände sowie einigen Vertretern der Sicherheitskräfte. Angefangen am Fußballstadion Stade de France, wo die Anschlagsserie 2015 begonnen hatte, ging es zu den Cafés, Bars und Restaurants im 10. und 11. Pariser Bezirk, wo die Terroristen Dutzende Menschen getötet hatten. Der Zug endete vor dem Konzertsaal Bataclan. Dort starben vor 5 Jahren 90 Menschen. An allen Anschlagsorten wurde eine Schweigeminute abgehalten, wurden die Namen der Getöteten verlesen.
Fresvi Fauché en Célieu, Alva Berglund, Chloé Boissineau, Justine Moulin, Marion et Anna Pétard-Liffrig, Sébastien Proisy, Stella Soigny.
Eine große Zeremonie, einen gemeinsamen Veranstaltungsort für die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden der Anschläge, gab es in diesem Jahr nicht. Nur Anwohner, die aus dem Fenster schauten, konnten an den Zeremonien auf diese Art teilnehmen.
En mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015.
Arnaud René Bichon, Véronique de Bourgie.
Viele der Opfer der Novemberanschläge von Paris und Saint-Denis, wie auch ihre Angehörigen, sind noch heute schwer traumatisiert. Zwei Entschädigungsfonds richtete die französische Regierung ein, gezahlt wurden jeweils bis zu 30.000 Euro. Doch der Schmerz bleibt immer wach, sagte Jean-Pierre Albertini, der beim Anschlag auf das Bataclan seinen Sohn verlor und darüber ein Buch schrieb, im Radiosender France Info. Nach solchen Terroranschlägen gibt es immer drei Phasen. In der ersten dreht sich in den Medien alles nur um die Attentäter und ihre Lebensläufe. Dann beginnt man sich allgemein für die Opfer zu interessieren, aber das Interesse hört sehr bald wieder auf. Für die Opferfamilien ist das der Moment, wo der Schmerz erst beginnt. Und irgendwie ist er nie ganz weg. Die dritte Phase ist dann der Prozess, aber der folgt immer erst Jahre später. Das Gerichtsverfahren zu den Anschlägen vom November 2015 wurde mehrfach verschoben. Nun soll es im Januar beginnen. Bestätigt wurde dieser Termin aber noch nicht. Der laufende Prozess zu den Anschlägen vom Januar 2015, unter anderem auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo, sollte eigentlich in dieser Woche zu Ende gehen. Wegen zahlreicher Corona-Fälle war das Verfahren Anfang November unterbrochen worden. Am Montag soll der Prozess weitergeführt werden. Die Urteilssprüche werden vom Gericht für den 27. November angekündigt.
Dresden, Wien, Nizza. Der islamistische Terror ist seit den Anschlägen in Paris heute vor genau 5 Jahren allgegenwärtig noch. Nicht nur in unseren Nachbarländern, sondern auch hier bei uns, wie der Angriff auf 2 Männer in Dresden zeigt. Wie kann man dem Herr werden? Darüber haben die Innen- und Justizminister der EU in einer Videokonferenz beraten. Paul Vorreiter aus unserem Studio in Brüssel.
Die EU-Innenministerinnen und Minister haben um eine angemessene Antwort auf die vielen Terroranschläge in Europa gerungen. Geeinigt haben sie sich einstimmig auf eine 11-seitige Erklärung, die mehrere Themenbereiche umfasst. Kernbotschaft ist allerdings, die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden muss verbessert, der Schutz der Außengrenzen verstärkt und vor allem der Datenaustausch optimiert werden.
Der Datenaustausch, der ist wichtig innerhalb Europas, bei der Ein- und Ausreise, aber auch bei der Bewegung innerhalb Europas. Und da müssen alle technischen Möglichkeiten in unserer Zeit, die es heute gibt, in der digitalisierten Welt noch besser genutzt werden,
sagte Bundesinnenminister Seehofer. Er appellierte an EU-Parlament und Mitgliedsländer, die Verhandlungen über einen Vorschlag der Kommission noch in diesem Jahr abzuschließen, der die Löschung von Terrorinhalten im Internet innerhalb einer Stunde vorsieht. Die Einigung steht aus, weil im Parlament die Sorge besteht, dass der Vorschlag zu weit greift, dass Upload-Filter weit mehr als nur terroristische Inhalte blockieren würden. Bundesinnenminister Seehofer bekannte sich dazu, dass auch an technischen Möglichkeiten zum Knacken von verschlüsselter Chat-Kommunikation gearbeitet werden müsse. Die EU-Mitgliedsländer arbeiten gerade an einer Resolution dazu, die in einen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission münden könnte.
Immer dann, wenn ein Anschlag erfolgt, dann kommt die Kritik an die Sicherheitsbehörden und die Politik. Aber oft genug verweigert man uns die entsprechenden Befugnisse. Und deshalb möchte ich alle Möglichkeiten, die es noch zur Verbesserung gibt, zur Vermeidung solcher barbarischen Akte, nochmal tief geprüft haben.
Aber auch bestehende Daten sollen die Länder besser untereinander austauschen. Im Fokus steht das sogenannte Schengen-Informationssystem, in dem islamistische Gefährder oder ehemalige IS-Kämpfer registriert werden sollen.
In a study that Frontex carried out last year,
in einer Studie der Grenzschutzagentur Frontex aus dem vergangenen Jahr kam heraus, dass bei 22% derer, die in den Schengen-Raum eingereist sind, ihre Daten nicht mit dem Schengen-Informationssystem abgeglichen wurden. Also hier zeigt sich klar Raum für Verbesserung, mahnte EU-Innenkommissarin Johansson. Weiteres Thema der EU-Innenminister-Videokonferenz war zudem der neue Asyl- und Migrationspakt der EU-Kommission. Mit ihm soll die jahrelange Hängepartie um eine europäische Asylpolitik beendet werden. Das soll klappen, indem die Mitgliedstaaten nur noch im äußersten Fall zur Aufnahme von Migranten gezwungen werden sollen. Wer keine Flüchtlinge aufnehmen will, soll stattdessen bei der Abschiebung helfen. Ebenso ist eine stärkere Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern vorgesehen.
5 Jahre nach den Anschlägen in Paris, die EU-Innenminister haben über Terrorismus beraten. 5 Jahre später, das heißt auch, das Problem ist nicht einfach weg. Ja, es kann sich sogar noch verschärft haben. Denn weiterhin berichten wir ja über Taten von Mördern, die sich auf eine politisch-religiöse Ideologie berufen. Es geschieht also immer wieder. Die Sicherheitsminister wollen, dass das aufhört. Und die Bürger natürlich auch. Aber wie? Darüber habe ich mit dem Politologen Thomas Mücke gesprochen. Herr Mücke, wie kann das aufhören?
Nun, wir haben ja schon immer die Extremismusproblematik und auch die Terrorismusproblematik. Und wir werden es, das muss man immer ehrlich auch sagen, wir werden sie auch weiterhin haben. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und wir hatten 2015, 2017 doch sehr schwerwiegende terroristische Anschläge. Diesmal sind sie nicht so in der Breite und in der Struktur gewesen, sondern es geht hier eher um einen inspirierten Terrorismus, also wo es Einzeltäter gibt, die von sich aus anscheinend diese Anschläge durchgeführt haben. Aber man muss immer sagen, egal was man tut, die hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben.
Bei den Tätern in Dresden und zuletzt in Wien, da fällt ja auf, dass die, sagen wir mal, keine Unbekannten waren. Sie haben es sogar geschafft zu simulieren, dass sie sich von ihren dschihadistischen Ideen losgesagt haben. Wie kann das denn sein, dass das nicht auffällt?
Also das kann man für Dresden nicht sagen, denn in Dresden war es ja so gewesen, dass die Person sehr wohl als Gefährder eingestuft worden ist. Es gab hier auch eine Zusammenarbeit zwischen den Nichtregierungsorganisationen und dem Landeskriminalamt. Also man wusste schon, dass er diese Anschauung hatte. Er hat ja hier auch keine vorzeitige Entlassung bekommen. Er hatte einen Abschiedebescheid gehabt. Und natürlich kann man eine Person nicht rund um die Uhr bewachen und kontrollieren. Und schon gar nicht können Sie es verhindern, dass, wenn diese Person entschlossen sein sollte, eine mörderische Handlung durchzuführen, diese in dem Moment auch zu unterbrechen. Das ist hier in dem Falle also nicht so, dass er nicht auf dem Schirm gewesen war.
Also Dresden, das ist ja der Fall, da haben Sie ja, glaube ich, auch in Ihrer Organisation mit diesem Täter zu tun gehabt. Ja. Sie haben mit ihm gesprochen nach der Tat, sagen Sie, hätten nichts gemerkt. Wie kann das sein? Ist Ihnen nichts aufgefallen? Haben Sie versagt in diesem Fall?
Also wir haben nicht gemerkt gehabt, dass er gerade einen Mord begangen hatte. Wir haben ja, nachdem er aus der Haft entlassen worden ist, dann nach dem Mord mit ihm dann gearbeitet. Das war also am 5. Oktober hat er sich gemeldet, am 7. Oktober. Und bis zu seiner Festnahme gab es 3 Termine. Ein Termin war dabei auch in der Nähe des Tatortes gewesen. Und es war gar kein Anzeichen, weder von Unsicherheit, von irgendwas in der Reaktion der Körpersprache, die irgendwo darauf hindeuten könnte, dass er dieses Verbrechen begangen haben könnte. Und natürlich, jemand, der entschieden ist und das nach außen nicht zeigen will, gibt es die Möglichkeit, dass man das nicht spürt. Und da, wir haben in dem Fall nochmal sehr genau hingeschaut. Wir haben uns jeden Dialog nach dem 5. Oktober angeschaut. Ihr habt jeden Gesprächsinhalt nochmal genau angeschaut. Ihr habt, und das war die Überraschung gewesen. Es hat nichts darauf hingedeutet, dass er eben einen Mord begangen hatte.
Habe ich Sie richtig verstanden? Sie könnten einen Mörder an der Körpersprache erkennen?
Also Sie können das nicht erkennen, aber Sie können manchmal merken, dass die Person innerlich unruhig ist. Dass gerade wenn man in der Nähe des Tatortes sich dann auch auffällt, also irgendwie doch einige Signale, es gibt irgendwas stimmt hier nicht oder irgendwas beschäftigt die Person oder die, also völlig sozusagen regungslos zu sein, dann können Sie natürlich gar nicht in irgendeiner Art und Weise wahrnehmen, hier ist gerade was passiert.
Also er ist hinterher nicht aufgefallen, sagen Sie jedenfalls Ihnen nicht. Er war vorher nicht auffällig, obwohl er als Gefährder bekannt war. Die Polizei hätte ihn überwachen können, sie war aber im entscheidenden Moment nicht an ihm dran. Wie kann das alles sein?
Naja, die Polizei hat ihn ja überwacht. Er hatte sich ja auch im letzten Beratungsgespräch darüber beschwert gehabt, dass er wusste, dass er polizeilich überwacht wird. Aber das ist halt der Punkt. Es gibt die Personen, da können sie machen, was sie wollen. Sie können nicht in diese Person hineinschauen. Und es ist natürlich auch ein Mensch gewesen, der ist als mit 15 Jahren geflüchtet gewesen, nach Deutschland gekommen gehabt, also in Kriegsgebiet. Er weiß natürlich auch schon, wie er sich verhalten kann, um in bestimmten Situationen nicht mehr erkennbar zu sein.
Schauen wir mal auf den Täter von Wien. Der war ja nicht nur nicht aufgefallen, sondern er wurde vorzeitig aus der Haft entlassen. Sie haben es eben gesagt. Da hätte der Anschlag von Wien verhindert werden können?
Ja, also die österreichischen Programme sind anders als die in Deutschland. Da gab es ja unterschiedliche Botschaften. Also auf der einen Seite ist gesagt worden, er hat alle getäuscht gehabt. und hätte sich als deradikalisiert ausgegeben. Auf der anderen Seite hieß es aber dann aus dem anderen Ministerium, dass er das Programm nicht teilgenommen hätte, wenn er nicht vorzeitig entlassen worden wäre. Also es gibt ja manchmal die Möglichkeit, dann über die Bewährungsauflage jemand zum an der Programmteilnahme zu verpflichten, dann hat man noch Möglichkeiten des Einflusses auf die Person. Das ist aber etwas, was hier in Deutschland nicht praktiziert werden würde.
Also Sie sagen, der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, den gibt es, aber in der Folge hat es beides nicht dazu geführt, dass die Taten verhindert wurden.
Ja, das muss man sagen. Und man muss aber auch sagen, es gab eine ganze Reihe von Anschlägen, die verhindert worden sind. Und selbst auch in meiner Organisation hatten wir hier und da den Hinweis, den Warnhinweis wahrgenommen gehabt und das dann also auch sehr schnell mitgeteilt gehabt. Aber das kann man, so sehr man auch versucht, dieses Bedrohungsmanagement zu verfeinern, es gibt diese Fälle, wo man keine Möglichkeiten hat, hineinzuschauen. Es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit. Das ist auch für meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen erschreckend, weil gerade auch im letzten Gespräch, was ja sehr konfrontativ aufgebaut, die Wissen war, letztendlich haben sie auch eine besondere Nähe zu dieser Person und auch sie sind nicht sicher davor, dass ihnen da was passieren könnte. Mhm. Das Risiko besteht auch in der Ausübung unseres Berufes, aber die hundertprozentige Sicherheit, wie gesagt, ist nicht leistbar.
Können Sie da nachschärfen, neu nachdenken oder sind Sie am Ende Ihres Lateins?
Nein, also wir haben uns in diesem Falle, man sucht immer etwas, ob man irgendwas übersehen hat. Man sucht tatsächlich auch den Fehler, weil man natürlich auch vergleichbare Fälle hat und sofort schaut, ob man irgendwo nachjustieren muss. Das passiert übrigens sehr, sehr schnell. Und wir haben uns deswegen hier nochmal sehr genau jede einzelne Sequenz dann betrachtet gehabt. Aber in dem Falle war nichts gewesen, wo wir sagen können, hier können wir eine Konsequenz draus ziehen. Anders war es, als der Anschlag in Nizza gewesen war. Als der Anschlag in Nizza gewesen war, da wussten wir, dass es hier jetzt tatsächlich sich um eine Terrorwelle handeln kann, also nicht auf Frankreich begrenzt bleibt. Und an dem Tage sind zum Beispiel alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zusammengekommen und haben geschaut gehabt, was sie jetzt machen könnten bei den Fällen, wo man weiß, die sind unsicher, die sind labil. Also wir haben schon eine sehr hohe Wachsamkeit, damit wir also auf das Klientel, mit dem wir zu tun haben, auf dem wir einen Blick werfen können, schauen können, ob da hier irgendwie eine konkrete, unmittelbare Gefahr ausgeht.
Das Bekenntnis zum Islam, das spielt ja in den Köpfen dieser Täter offenbar eine wichtige Rolle. Wenn der Islam eine Religion ist, die Gewalt ablehnt, wie kommt es dann in den Köpfen dieser Täter zu dieser Verbindung zur Gewalt?
Das ist eine Frage, welchen Zugang Sie zu dieser Religion gefunden haben. Hier war das übrigens auch beim Dresdner Fall so gewesen, dass er hier sehr viel erstmal angenommen hatte aus der salafistischen Szene. Und dann bekommen Sie ein bestimmtes Islamverständnis der Wahrheit, einer Ideologie, was Sie glauben müssen, was zu folgen ist. Und zu dieser Ideologie gibt es halt sehr viel Nähe zu Gewalt und die Möglichkeiten von Hassverbrechen.
Darüber spricht auch immer wieder die Islamkonferenz, zuletzt ja auch wieder. Doch anscheinend erreichen die dort vertretenen Organisationen nicht diese potenziellen Täter. Ist das der richtige Ort?
Also ich sage immer so, es gibt keine alleinige einzige Lösung. Auf der einen Seite muss natürlich immer auch die Sicherheitsarchitektur schauen, wo sie nachjustieren kann. Auf der anderen Seite haben wir mittlerweile doch sehr gute Betreuungssysteme in den letzten 5 Jahren aufgebaut, die weiter ausgebaut werden müssten. Aber wir sind in einer ganz anderen Situation als noch vor 6 Jahren. Auch die Vollzugsanstalten sind nicht, wie oft behauptet wird, der Ort der Radikalisierung, sondern hat sich auch sehr viel entwickelt in den letzten Jahren. Und natürlich auch bei den Moscheegemeinden und den Imamen ist es natürlich hilfreich, wenn man Imame hat, die hier ausgebildet worden sind und sich mit der Lebenswelt der Jugendlichen hier auch auskennen. Weil der Radikalisierungsprozess passiert ja dann, wenn keiner mehr mit diesen Menschen spricht. Und wir wissen halt aus früheren Zeiten heraus, dass die Imame nicht diejenigen waren, die mit den jungen Menschen da eine gemeinsame Sprache gefunden haben. Und deswegen bin ich hier an der Stelle ganz froh, dass hier neue Wege gegangen werden, aber sie werden nicht die ausschließliche Lösung des Problems sein.
Die Einschätzungen des Extremismus-Experten Thomas Mücke und dieses Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. 23:44 Uhr, was sonst noch wichtig war heute in Kurzberichten. Nach dem Tod eines Regierungsgegners in Belarus, da zeigt sich das UN-Menschenrechtsbüro besorgt. Sandra Bieger.
Rolando Gomez vom UN-Menschenrechtsbüro sagte, der Tod des 31-Jährigen sei ein trauriger Höhepunkt bei den Geschehnissen in Belarus. Seit Beginn der Proteste seien mehr als 25.000 Menschen willkürlich verhaftet worden. Auch 3 Monate nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl würde die staatliche Maschinerie konsequent Menschenrechte verletzen und unangemessene bis exzessive Gewalt anwenden. So seien Anfang November bei den friedlichen Protesten mehr als 200 Menschen verhaftet worden. Den Demonstrierenden wird vorgeworfen, die öffentliche Ordnung gestört zu haben. Das kann mit bis zu 3 Jahren Gefängnis bestraft werden. In den vergangenen Wochen hätten die Behörden auch gezielt Studenten, Pflegepersonal und Ärzte ins Visier genommen. Den Studenten sei gedroht worden, ihre Hochschulen verlassen zu müssen. Mehr als 100 seien auch schon tatsächlich von Kursen ausgeschlossen worden. Pfleger und Ärzte seien festgenommen worden, als sie sich an einer friedlichen Menschenkette beteiligten.
Bei der Unterbringung von Flüchtlingen auf den Kanaren will die spanische Regierung härter durchgreifen. Oliver Neuroth.
Die spanische Ministerin für die Zusammenarbeit mit den Regionen und der Regionalpräsident der Kanaren wurden auf ihrer Pressekonferenz auf Gran Canaria deutlich. Migranten, die keinen Anspruch auf Asyl haben, werden konsequent in ihre Heimatländer abgeschoben und nicht aufs spanische Festland gebracht. Das dürfte vor allem für Migranten aus den nordafrikanischen Staaten wie Marokko zutreffen. Man müsse verhindern, dass die Inseln zu einem Gefängnis oder einem Ghetto würden, sagte Kanarenpräsident Torres. Gleichzeitig will die spanische Regierung ihre diplomatischen Kontakte zu den Herkunftsländern der Migranten ausbauen. Konkret sprach Ministerin Darias von Mauretanien, Marokko, Niger und dem Senegal. Man müsse die Fluchtursachen intensiver angehen, um zu verhindern, dass derart viele Menschen in Richtung Europa wollten. Aktuell kommen fast täglich Boote mit Flüchtlingen an Bord auf den Kanaren an, vor allem auf Gran Canaria. Allein gestern waren es rund 400 Menschen. Das Auffanglager in einer Hafenmole der Insel war in den vergangenen Tagen immer wieder überfüllt. Inzwischen haben die lokalen Behörden rund 6.000 Migranten in Hotels untergebracht, die wegen der Flaute im Tourismus leer standen. Das spanische Militär hat diese Woche auf Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura damit begonnen, kleinere Zeltstädte aufzubauen. Dort sollen Migranten untergebracht werden, solange noch nicht über ihren Asylstatus entschieden ist.
Und jetzt der Blick an die Börse mit Viktor Goitka.
Weltweit sind die Menschen wieder im Homeoffice und dann wird Essen nicht gekocht, sondern bestellt. Davon profitieren Lieferunternehmen wie Delivery Hero. Seit der Corona-Pandemie lecken sich die Anleger die Finger nach Aktien der Essensversender. Der Kurs von Delivery ist in diesem Jahr von 70 auf 100 Euro gestiegen. Heute dann aber eine Hiobsbotschaft, dass man in Südkorea einen Rivalen schlucken will, passt der Kartellbehörde dort überhaupt nicht. Delivery-Aktien liefern heute an der Börse nicht. Sie fallen um 6,5%. Homeoffice, das ist auch ein Thema für die Deutsche Bank. Ein Ökonom des Instituts sagt, man solle über eine Homeoffice-Steuer nachdenken. Für Deutschland veranschlagt der Deutschbanker durchschnittlich 7,69 Euro Homeoffice-Steuer pro Tag und Kopf. Denn Busse, Bahnen und Lunchbistros in den Innenstädten, all das müsse es ja weiter geben. Mit weniger Pendlern rechne sich das aber wirtschaftlich weniger. Vielleicht wird das Homeoffice mit einem Impfstoff aber immer weniger nötig. Wenn der Impfstoff käme, dann müsste er aber auch verschifft werden. Das geht bei manchen Impfstoffen nur bei minus 70 Grad. Und dafür liefert Vacutech aus Würzburg spezielle Kühlboxen. Heute hat der Kühlboxenversender einen Großvertrag mit einem Pharmahersteller angekündigt. Vacutech-Aktien schießen danach um 7% nach oben. Der deutsche Leitindex DAX gewinnt 0,2% und schließt diese Woche bei 13.077 Punkten.
Der Börsenbericht aus Frankfurt am Main von Viktor Goitka. Die Bundesregierung hat die Pflegebranche in Deutschland umfassende Hilfen zugesagt. Insbesondere soll es mehr Personal geben. Bundesgesundheitsminister Spahn, Familienministerin Giffey und auch Arbeitsminister Heil präsentierten Ergebnisse der sogenannten konzertierten Aktion Pflege. Was gegen den Pflegenotstand an Kliniken und in Pflegeheimen getan werden soll, das berichtet Christopher Jennert.
Die Pflege sei auf einem guten Weg, attraktiver für die Beschäftigten zu werden. Am Ziel sei man aber noch lange nicht. Das ist ungefähr der Tenor der Zwischenbilanz der konzertierten Aktion Pflege. Ganz konkret, seit Start dieser Aktion gibt es einen Mindestlohn in der Pflege. Bis zum Stichtag 1. September 2021 sollen die Löhne in Ost und West schrittweise angeglichen werden. 12 Euro sollen Pflegehilfskräfte dann mindestens verdienen. Pflegekräfte mit längerer Ausbildung oder Examen noch mal deutlich mehr. Außerdem zeige sich ein positiver Trend bei den Ausbildungszahlen, hieß es. Und es gebe mehr Bemühungen, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben. Dafür wurde eine Agentur gegründet, die sich um Anerkennung und Einreisepapiere kümmern soll. Der Arbeitgeberverband Pflege ist aber skeptisch, ob diese Agentur wirklich etwas bringt. Abgesehen davon bekämen Pflegeeinrichtungen aber auch mehr Unterstützung bei der Digitalisierung, heißt es in der Zwischenbilanz. All das soll dazu führen, dass Pflegerinnen und Pfleger weniger Stress bei der Arbeit haben und so der Beruf für mehr Menschen attraktiv wird, dass sich also mehr Menschen für diesen Beruf entscheiden. Der Gutachter Heinz Rothgang geht davon aus, dass schon jetzt bis zu 200.000 Pflegekräfte fehlen. Die sogenannte konzertierte Aktion Pflege wurde vor 2 Jahren gestartet. Beteiligt sind die Ministerien für Gesundheit, Pflege und Arbeit sowie die wichtigsten Akteure im Pflegebereich.
Über die konzertierte Aktion in der Pflege berichtete Christopher Jänert. Der umstrittene Chefberater des britischen Premierministers Boris Johnson, Dominic Cummings, der gibt seinen Posten auf. Cummings wird ab Mitte Dezember nicht mehr für die Regierung arbeiten. Er verließ den Regierungssitz in der Londoner Downing Street mit einem Pappkarton. Cummings wird starker Einfluss auf Premier Johnson nachgesagt. Christine Heuer beschreibt die Lage.
Dominic Cummings, der Mann in Sneakers und Hoodie statt Anzug und Krawatte, war der Strippenzieher in Downing Street. So groß war sein Einfluss auf Boris Johnson, dass viele seinen Chefberater den eigentlichen Premierminister nannten. Reporter, die ihn vor seiner Wohnung abfingen und mit Fragen bestürmten, wedelte er mit den Händen weg wie Fliegen.
Mr. Cummings, are you a fan of eugenics?
Are you making demands that you can't accept?
Dominic Cummings war ihnen keine Rechenschaft schuldig, genauso wenig wie Bürgern, Abgeordneten und Ministern. Nun, da er geht und Kommunikationschef Lee Kane gleich mitnimmt, atmen viele erleichtert auf. Theresa Villars etwa, bis Februar britische Umweltministerin.
There's no doubt that both Dominic and Lee Kane were pretty dismissive of.
Beide, Dominic wie Lee Kane, waren zweifellos respektlos gegenüber Abgeordneten und manchmal auch gegenüber Ministern. Das war nicht hilfreich. Und ja, ich gehörte zu den Opfern dieser respektlosen Behandlung.
And yes, I amongst others have been on the end of that dismissive.
Der Tory-Abgeordnete Roger Gale wird deutlicher. Boris Johnson habe nun die Chance, den Stall auszumisten und seine Mannschaft neu aufzustellen.
What the Prime Minister needs and deserves is a serious heavyweight political advisor behind him.
Der Premierminister braucht einen ernsthaften Berater, der das System versteht, der weiß, wo die Leichen begraben sind, der ihm sagen kann, was er hören muss und nicht, was er hören will, und der ihm bei seiner schwierigen Aufgabe hilft.
And can help him to do the job, the very difficult job that has to be done.
Dominic Cummings stand in den großen britischen Krisen für extreme Positionen, für den No-Deal-Brexit und für Herdenimmunität statt Corona-Lockdowns. Unvergessen der Skandal, den er auslöste, als er im Frühjahr trotz seiner Covid-Infektion gegen alle Auflagen mit dem Auto durchs ganze Land fuhr. Schon in der Vote-Leave-Kampagne für den EU-Austritt setzte Cummings auf populistische Botschaften und gewann. Er gilt auch als Architekt von Johnsons letztem Wahlsieg in Labour-Hochburgen. Cummings, sagt Verkehrsminister Grant Shapps, habe auch seine Verdienste.
In any government you require people who are going to shake things up and come along with ideas, and he's actually been that person.
In jeder Regierung braucht es jemanden, der alles aufmischt und neue Ideen hat, und das war er. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm genossen und werde ihn vermissen, aber andererseits, wir gehen jetzt in eine neue Phase, die Dinge entwickeln sich. Berater kommen und gehen.
And things move on and advisors do come and go.
Dem Vernehmen nach wurde Cummings am Ende ein Opfer der Machtspiele anderer in Downing Street. Boris Johnsons Verlobte Carrie Symons soll dem Premierminister geraten haben, Cummings Vertrauten Kane nicht zum Stabschef zu machen. Johnson hörte auf sie. Kurz darauf schmissen Kane und dann auch sein Chefberater hin. Die britische Regierung will jetzt neu durchstarten mit anderen Themen, Klimaschutz statt Brexit und anderem Stil, weniger provokativ, kompromissbereiter im Innern wie nach außen. Die Chancen auf einen Handelsvertrag mit der EU sind mit Cummings angekündigtem Rückzug deshalb weiter gestiegen.
Christine Heuer berichtete aus London. Und jetzt um kurz vor Mitternacht, da blicken wir noch kurz in die Zeitungskommentare von morgen. Und das macht für uns Marion Meinker.
Viel Anklang in der Presse hat die Nachricht gefunden, dass Bundesfamilienministerin Giffey künftig auf ihren Doktortitel verzichtet. Der Hintergrund: Die Freie Universität Berlin hatte angekündigt, das Plagiatsverfahren um die Doktorarbeit der Politikerin neu aufzurollen. Die Märkische Oder-Zeitung aus dem brandenburgischen Frankfurt sieht dadurch die Berliner Karrierepläne der SPD-Zukunftshoffnung in Gefahr. Will Giffey allen Ernstes in dieser Situation Landeschefin und später regierende Bürgermeisterin werden? Es ist extrem unwahrscheinlich, dass beides klappt, was schade ist. Die SPD hat nicht sehr viele von ihrem Schlage. Eine Bundesfamilienministerin braucht nicht zwingend einen Doktortitel, meint die Neue Osnabrücker Zeitung. Aber der Vorgang beschädigt Giffeys Glaubwürdigkeit. Wenn man Ehrlichkeit als Maßstab seiner Politik ins Schaufenster stellt, wiegt der Vorwurf eines möglichen Betrugs bei der Doktorarbeit umso schwerer. Entscheidend für Giffey sei, dass ihre Partei hinter ihr stehe, findet hingegen die Berliner Morgenpost. Berlins SPD wird Giffey in 2 Wochen zur Landesvorsitzenden wählen und sie bald darauf zur Spitzenkandidatin ausrufen. Dann kann der politische Wettstreit darüber beginnen, wer die besten Ideen für Berlin hat und wer als Person überzeugt. Franziska Giffey muss sich gegenüber den anderen Bewerbern um das Rote Rathaus nicht verstecken. Das Westfalenblatt aus Bielefeld wendet sich der Corona-Krise zu. Die Kanzlerin mahnt, der Gesundheitsminister warnt und sicher ist, der Teil-Lockdown wird nicht am 30. November enden. Auch wenn das Wetter aktuell noch wenig Graues an sich hat, sind die Aussichten düster. Die Lage ist extrem ernst. Dennoch plädiert die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg dafür, beim Treffen von Bundesregierung und Ländern am Montag noch keine weiteren Entscheidungen zu treffen. Die kurze Zeitspanne seit dem neuen Teil-Lockdown reicht nicht aus, um eine Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärtsbewegung der Pandemie seriös festzustellen. Wieso also nicht abwarten, bis Genaueres feststeht? Die Inszenierung wenigsagender Gipfel stärkt jedenfalls kaum das Vertrauen in das Regierungshandeln. Die Rheinzeitung aus Koblenz rechnet fest damit, dass wir auch im Dezember mit drastischen Einschränkungen leben müssen. Eine Vorstellung, welche die Taz so ganz und gar nicht schreckt. Keine Pflichtbesuche bei der Verwandtschaft, keine gehetzt genervten Fahrten durch die halbe Republik, keine wochenlangen Auseinandersetzungen über das perfekte Menü. Corona bietet uns die Chance, Weihnachten von all den Erwartungen zu befreien, mit denen es besetzt ist. Dann wird es endlich wieder das, was es eigentlich ist. Ein Feiertag, an dem gläubige Christen die Geburt ihres Erlösers feiern und alle anderen genau das machen, was sie wirklich wollen.
Die Presseschau im Deutschlandfunk heute, zusammengestellt von Christiane Abelein. Das war der Tag hier bei uns im Deutschlandfunk. Aktuelle Informationen wieder ausführlich morgen früh ab 6:05 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht. Ich bin Jochen Fischer.